Auto Weird FM.
Auto Weird FM, die 80. Mein Name ist Benedikt Ritter und zu Gast habe ich heute den Mann, für den ich eine Hose heute angezogen habe. Herzlich willkommen in Holzheim, Holger.
Einen wunderschönen guten Tag. Ja, du hast, hast eine schöne Hose an.
Ja, ich saß wirklich gerade auf der Couch und dachte so, oh, jetzt nochmal schnell eine Hose anziehen, kriegst du heute Besuch.
Ja, das ist richtig, ja. Das ist eine schicke Hose, eine schöne graue Hose hast du.
Ja.
Ja, das ist gut. Gefällt mir.
Hast du gut hergefunden?
Ich habe gut hergefunden, ja.
Du warst lange nicht mehr hier, ne?
Das ist richtig. Die letzten beiden Mal haben wir bei uns gemacht.
Ich glaube, wir waren in der Tat in 2020 noch nicht bei mir, sondern wir waren bei dir nur.
Irgendwie. Ist das so?
Aufgrund von Krankheit hier zu Hause bei mir.
Ach so, jetzt geht's bei mir so los.
Ja. Das heißt, jetzt ist Düsseldorf ist erstmal Quarantänezone.
Ich denke, ja.
Für die nächsten Aufnahmen.
Ja, nee, ich glaube, so krass ist es nicht.
Nee?
Ja, so krass ist es nicht.
Na gut. Ja. Aber nicht, dass du mir krank wirst.
Ich fühle mich schon so ein bisschen.
Ja?
Ja.
Bist du angeschlagen?
Bin ein bisschen angeschlagen. Ich bin nicht gut drauf.
Moment, du bist gerade hier reingekommen und hast gesagt, Benne, ich habe richtig Bock, das ist eine richtig geile Folge heute.
Das habe ich gesagt, aber ein bisschen, gerade merke ich so ein bisschen. Ja. Ich wollte eigentlich wie T.S. Ullmann sagen, ich bin angezündet.
Okay.
Ja.
Aber bist jetzt doch nicht, oder?
Bin ich jetzt doch nicht. Unser ganzes Feuer, das Feuer der Vergnüglichkeit haben wir gerade schon in der Präproduktion haben wir schon verschossen.
Ja,
Leute, da habt ihr was verpasst. Also da ging es aber ab, da blieb kein Auge trocken.
Also wenn da das Mikrofon mal laufen würde.
Das wäre ja meine Fresse.
Das wäre nicht gut.
Das, boah, da haben wir Sachen ausgeplaudert. Das ist unglaublich.
Ja.
Da haben wir die Wahrheit über Monaden erzählt. Da war mal richtig vom Leder gezogen, was TDD eigentlich so ist.
Was noch niemand wusste über Autogate FM.
Genau, ja.
Wir schreiben die Tests immer hinterher.
Wir schreiben die Tests gar nicht. Ja, Quatsch, Spaß. Ja.
Wie geht's dir denn so ansonsten?
Ach ja, sonst geht's mir ganz gut. Ich kann eigentlich nicht klagen.
Ne?
Ist ganz gut, ganz gut.
Ich bin auch gut drauf, ehrlich gesagt.
Du bist gut drauf? Sehr gut.
Ich glaube, ich hatte das schon vor einigen Folgen mal erzählt. Ich bin irgendwie jetzt im neuen Jahr in so ein Machen reingekommen. Irgendwie ist so alles so.
Du bist so ein Macher.
Ja, auf der Arbeit. Wir hatten Ende des letzten Jahres hatten wir ein bisschen mehr so eine explorative Phase. Da tue ich mich immer so ein bisschen schwer, ehrlich gesagt.
Mhm.
Muss ich gestehen. Muss ich jetzt mal hier eine kleine Confession machen. Also wenn es darum geht, so erstmal rauszufinden, wie können Dinge überhaupt funktionieren, ist so ein bisschen immer.
Da schwimmst du so ein bisschen.
Da funktioniere ich nicht so gut. Da funktioniere ich.
Aber wenn es ans Machen geht.
Jetzt haben wir einfach einen Plan. Da steht einfach so, Klammer links, Klammer rechts. Und dann funktioniere ich wie eine Maschine.
Also da werden einfach die Zeilen rausgerotzt.
Das genau.
Ich hätte fast einen Wortwitz, einen Bonmot der Kollegen Eugen und Henning rausgehauen, die das, wir wissen, was sie dazu gesagt hätten. Das kann ich jetzt on-air nicht sagen. Das kann ich vielleicht sage ich das in der nächsten Präproduktion, sage ich das mal, ja. Aber das kann ich nicht sagen.
Nee, aber ich sehe auch, ich beobachte ja deinen Werdegang.
Mein Werdegang?
Was man so von dir liest in Film und Fernsehen.
Ja.
Und ich merke, du bist on fire im Moment.
Ich bin angezündet,
also, du haust die Vorträge raus, zack, 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 zack.
Ja, Plural, finde ich gut, Plural.
Ja. Und du wurdest eingeladen auf die großen Bühnen von Düsseldorf mal wieder.
Ich wurde eingeladen, ich muss gleich nur erzählen, ich war in Leipzig.
Stimmt, Leipzig stellen wir auf jeden Fall gleich hier hinten als nächstes an. Wir haben uns noch nicht unterhalten, seitdem, du hast recht, ja.
Also
das wollen wir gehörig würdigen, natürlich.
Nee, es ist einfach nur, es gibt da zumindest ein Ereignis, was wir ja quasi in unserem Autowelt-Kontext erwähnen müssen.
Ja.
Das war ja, die letzte Folge wurde ja nachdem ich da war veröffentlicht, aber ich war ja, als wir die aufgenommen haben, noch nicht da gewesen.
Genau, das ist so ein bisschen verwirrend, aber das liegt einfach an dem ganzen Autowelt-FM-Zeitreise-Paradoxon.
An der Zeit. Nee, ich wurde eingeladen in Düsseldorf bei den Webworkern. Mhm. Auch noch was über Q-Komma zu erzählen. Ich habe auch ein bisschen schon Angst, dass die Leute einfach schon gar keinen Bock mehr auf das Thema haben. Das ist,
also ich habe so Bock drauf, dass ich auf jeden Fall dabei sein werde.
Das freut mich.
Und ich habe auch direkt die Crowd aktiviert. Ich habe sofort in alle Kanäle habe ich es reingehauen und gesagt, Leute, nächsten Mittwoch, wer nicht da ist, ist ein Arsch.
Das ist richtig, ja. Das Schöne ist, dass, wenn wir diese Folge veröffentlichen, das auch schon gewesen ist.
Ja, das ist ein bisschen doof, aber ja.
Ah, das ist. Nee, Webworker ist cool. Ja, das ist immer bei Sipgate ist das immer ein sehr schönes Meetup. Mhm. Und Ja, da gibt es noch einen Vortrag an dem Abend, da geht es um AWS Amplify, was ja auch ein sehr geiles Thema ist.
Aber ich meine, das ist jetzt mittlerweile aus der Alpha raus, dann ist das doch irgendwie...
Nee, dann ist das nicht mehr, oder? Dann ist das quasi schon Legacy. Ich glaube, die haben jetzt auch Kobol-Support.
Ah, nice.
Ich habe keine Ahnung. Nee. Ja. Nee, das wird sehr schön, da freue ich mich drauf.
Ja.
Ja,
cool. Mhm. Da werden wir dann in der nächsten Folge von berichten, was davon zu berichten ist. Ne?
Ja,
aber du hast recht, ich bin dir voll in deine Leipzig-Karre reingefahren. Das sollten wir jetzt hier auf jeden Fall richtig breit ausbreiten.
Meinst du, müssen wir das breit ausbreiten?
So wie du es erzählt hast, war es großartig. Also.
Es war großartig. Ich war beim Angular Meetup Leipzig. Ich bin jetzt ja erstmal, was Angular angeht, bin ich jetzt ja nicht...
Bist ein bisschen geheilt oder?
Ich bin jetzt nicht so direkt die Zielgruppe davon, muss ich sagen. Ich bin ja eher so auf der React-Seite der Welt. Mhm.
Oder meinst du die richtige Seite der Welt?
Das hast du jetzt gesagt. Aber das war sehr cool. Also ich bin da irgendwie montags dann hin. Oder andersrum. Es hat irgendwie ein Kollege von mir, der irgendwie in der Nähe arbeitet. Hat er das irgendwie angeleiert. Das klappte dann irgendwie relativ on short notice. Mhm. Und dann bin ich da irgendwie montags hin, wo hier der schöne Sturm Isolde gefegte. Oder wie heißt dieser?
Ich glaube, Sabine hieß der.
Oder Sabine.
Das war auch nicht so lustig, oder?
Irgendwie montagmorgens fuhren keine Züge. Mhm. Und Bahn sagte, nee, also wenn ich unbedingt fahren muss, der soll doch am besten mal nächste Woche fahren. Mhm. Aber ich bin abends gefahren und das passte dann soweit.
Okay, fährt man da nicht so lange hin?
Oh doch, schon 5 Stunden bin ich schon gefahren. Ui. Also es war jetzt irgendwie, hab extra einen Zug früher genommen und dann war in Frankfurt noch so ein bisschen Chaos. Ich fuhr jetzt nicht vom Flughafen, sondern vom Hauptbahnhof, da muss man da irgendwie noch. Aber das klappte alles irgendwie, das war ganz cool. Und Leipzig ist cool, schöne Stadt. Ist jetzt Klein-Berlin oder Heipzig, sagt man ja auch.
Heipzig.
Und das Kaffeelage ist nicht so geil, muss man sagen. Ich hab die eine gute Kaffeebar war in der Nähe vom Hotel, das Seven Shots.
Ja.
Das war sehr geil, muss ich sagen.
Wie kommen die Leute in Leipzig klar ohne guten Kaffee?
Ja, es gibt viele Cafés, aber so Third Wave ist nicht so. Okay. Aber es gibt ja Seven Shots, das ist geil.
Okay.
Da habe ich habe von der Besitzerin erfahren, schöne Grüße, dass ich die Kommandante jetzt brauche.
Die muss ich ja eigentlich auch haben, ne?
Die meinte, also nee, Holger, investier das Geld nicht in diese teuren elektrischen. Investier lieber nur diese 200 Euro in diese Handmühle, aber die ist dann noch gut. Sie hat im Nebensatz gesagt, nee, ich sammle aber auch Mühlen. Und das war schon sehr nerdig, dass wir dann in dem Laden James Hoffman-Videos geguckt haben. Das war ganz geil.
James Hoffman, große Empfehlung hier an alle Leute, die sich für Kaffee interessieren. Ein YouTuber, der sehr exzellente Kaffee-Videos macht.
Ja, ich habe ihr dann das Video vom Niche Zero Grinder gezeigt.
Ja.
Boah, ihr kennt ihn noch gar nicht. Muss ich einfach sofort bestellen.
Das war sehr geil. Ich meine, der kostet halt nur 600 Euro.
Ja, klar, Schnapper. Nee, und dann.
Nee, aber Kommandante, da möchte ich kurz bleiben. Holen wir uns jetzt beide, weil ich habe auch schon jetzt mehrfach damit geliebäugelt.
Ich habe mir das Video von James Hoffman angeguckt und der empfiehlt das eigentlich nicht für Espresso. Also ich habe jetzt zwei Meinungen. Ich habe jetzt die Seven Shots Meinung und ich habe die Meinung von James Hoffman.
Ich bin ja so ein alter Filter-Dude, ne? Deshalb. Und ich habe ja diese Standard Hario 40 € Mühle. Und mir ist jetzt ehrlich gesagt schon aufgefallen, dass sie sehr ungleichmäßig mahlt. Also sind dann, es ist so, sag ich mal, 80% ist ganz gut vom Mahlgrad her und dann dazwischen hast du aber so richtig dicke Brösel. Und das stört mich schon so ein bisschen
irgendwie. Ja.
Jetzt.
Also, jetzt muss er.
Das schmecke ich auch jetzt mal. Ich trinke das dann denke so, da waren aber irgendwie dicke Brösel drin.
Ja, nee, das weiß ich. Ja, glaube doch immer, wenn ich groß bin, willst du nicht Zero Grinder, glaube ich.
Den hatte ich auch schon überlegt, aber da hat er gesagt, der James Hoffman, der ist nicht so gut für Filterleute.
Ja, genau. Das war das. Aber da finde ich halt geil, dass du irgendwie, der ist halt so Single Shot. Du kannst irgendwie, du musst die Bohnen abwiegen und dann kannst du da irgendwie so Single Shot.
Das ist ein geiles Teil.
Das ist echt ein geiles Teil.
Das ist sehr geil.
Irgendwie. Das interessiert jetzt niemanden
hier. Sieht auch richtig cool aus, einfach.
Ja, das ist richtig. Aber jetzt wenn wir die Leute schon mit unserem Bier-Talk irgendwie erneuern. Jetzt erneuern wir so mit Kaffee-Talk. Mhm. Aber vielleicht müssen wir auch liefern.
Vielleicht machen wir auch irgendwann mal eine Morgensfolge, wo wir einfach mal dabei einfach einen Kaffee uns
schlürfen. Kappen. Ja. Kappen ist ja das, ja.
Du hast mir ja letztens auch Espresso gemacht. Das war auch, ich muss sagen, ich war überrascht, wie Espresso schmecken kann. Ich habe ja immer gesagt, ich bin kein Espresso-Mensch, aber da hast du auch mal wieder meinen Horizont erweitert, wie so oft.
Ja gut, aber ich meine, dein Filterkaffee geht ja in eine ähnliche Richtung. Das war ja halt so ein bisschen fruchtiger.
Ja.
Das war jetzt ja nicht so italienisch tief dunkel geröstet, sondern.
Ich kannte aber nur dieses. Ich dachte, das.
Scandinavian.
Ich kannte nur diese Dimension von.
Ja, du bist.
Ja. Fantastisch. So, okay, jetzt lass mal den Weg zurückfinden. Kaffee in Leipzig.
Kaffee in Leipzig, ja, ja, waren, also das Seven Shots war gut, der Rest war nicht so gut. Craft Beer gab es auch, aber ich möchte eigentlich viel lieber noch über das Meetup reden. Mhm. das war halt das Angular Meetup in Leipzig in einem Coworking Space, dessen Name mir jetzt nicht mehr einfällt, leider. In der Nähe von meinem Hotel. Reiche ich nach. Das war sehr cool. Also es war, es waren so, weiß nicht, so 20, 25 Leute da. Ich kam da an, das war alles sehr nett, irgendwie alles fantastisch organisiert. Irgendwie, ich kam da direkt, kam an, oh, hier hast du Pizza, hier hast du was zu trinken und was willst du sonst noch haben? Mhm. Das war alles super, alles sehr nette Menschen da. Eine schöne Runde, um da zu quatschen. Mhm. Sehr geil war, dass der Kollege Mike aus Leipzig sich nachmittags auf der Arbeit ein schönes Schild gebastelt hatte, was er sich auf sein T-Shirt geklebt hat. Auto Weird Fanclub Leipzig.
Das fand ich auch sehr
das
geil.
Das hat mich wahnsinnig geflasht.
Also das war ja, ich sag mal, für kurze Zeit war es der Trending Topic auf Twitter.
Ich denke. Ich habe Trump kurz verdrängt.
Ja.
Nee, das war einfach sehr geil. Ja. Das hat mich irgendwie total geflasht. Das war cool. Keine Ahnung. Vortrag ist. Ich war ganz zufrieden mit meinem Vortrag. Ich bin ja immer so, ich bin ja nie zufrieden. Das war ganz gut. Gab gute Nachfragen. Das war cool.
Also dafür, dass du da irgendwie doch noch vielleicht ein bisschen angespannt warst, hast du aber sehr lässig gestanden, muss
ich sagen. Oh, dieses Bild. Oh mein Gott, da habe ich ja quasi für meine Verhältnisse einen Shitstorm gekriegt. Das ist ein unsägliches Bild, als ich das gesehen habe. Oh, verdammt nochmal, das gibt Haue.
Hat man dich in einem ungünstigen Moment
wie ich das da schon ein paar Mal geschrieben habe. Ich weiß da nie, wo ich mit meinen Händen hin soll. Es gibt da, glaube ich, noch irgendwie, ich habe noch hinterher Feedback gekriegt, ich hätte auch ein paar Mal so mit verschränkten Armen da gestanden, was irgendwie auch nicht cool ist. Ich weiß einfach nicht, wo ich meine ich muss mal bei dir in die Lehre gehen, wo ich meine Hände denn mal.
Ich weiß eigentlich auch nicht so richtig, was ich mit meinen Händen mache. Ich habe ja meistens, also in letzter Zeit, wenn ich einen Vortrag gehalten habe, habe ich ja öfter mal was gecodet, dann kann man natürlich die Hände immer irgendwie an der Tastatur halten, dann sind die irgendwie beschäftigt, aber ja.
Ich will jetzt auch nicht wie Yogi Löw dann irgendwie enden.
Ja, nice.
Man weiß es nicht.
Das Video verlinken wir aber, ne?
Ja, nee, was ich aber auch sehr cool fand, es gab natürlich immer so eine Intro-Runde, ein bisschen Werbung, aber es gab auch so eine Icebreaker-Round, das kannte ich so noch nicht. Mhm. Es ging einmal durch das Meetup durch, jeder musste was sagen, hallo, ich bin der Holger, arbeite für Concentric und meine drei Hashtags sind.
Mhm. Das kenne ich, glaube ich.
Das kannte ich noch nicht und das fand ich irgendwie cool. Das war zwar irgendwie auch irgendwie sehr awkward, aber ich fand das cool, weil irgendwie, du hast gemerkt, wie jeder struggelt da so ein bisschen mit. Und du hast am Ende dann doch so eine grobe Idee, wer sitzt jetzt da eigentlich? Mhm. Und das fand ich ganz nett. Mhm. Es gab zum Beispiel auch einen Selenium-Fanboy in dem Raum.
Da hast du schon gedacht, oh, da muss ich mich warm anziehen, ne?
Ja,
da werde ich gleich vernichtet.
Musste ich mich auch und ich wurde auch vernichtet. Das ist,
okay.
Da wurde scharf geschossen.
Okay.
Ja. Nein, nee, keine Ahnung, war super. Also, Fragen waren gut. Das, weiß nicht. Da wurde schon.
Ja.
Das hat Spaß gemacht. Und vielen Dank nochmal, Leute, falls da irgendwer zuhört. Vielen, vielen Dank.
Ja.
Danach ging es noch in der Craft Beer Bar. Ins Dr. Hobbs, wo es leckeres Bier von Frau Gruber gab.
Nice.
Wo wir dann den Abend haben ausklingen lassen. Das war witzig, wir kamen in so Craft Beer rein. Und da war parallel dazu, war irgend so ein Theaterstück, was da aufgeführt wurde. Und wir wollten halt rein und wollten quatschen. Mhm. Und wir wurden halt ständig angezählt, dass wir zu laut sind. Und dann sind wir irgendwann, haben unser Bier geschnappt und haben uns aber es war schon ziemlich kalt draußen, und haben uns einfach nach draußen gestellt und haben da weiter gequatscht. Bis dieses Theaterstück fertig war.
Bis das Theaterstück fertig war und die Sonne wieder aufging. Ne?
Genau, richtig, ja. Nee, das, ja.
Okay.
Nee, war eine coole Sache.
Cool, ja, hört sich gut an.
Hat mir gefallen.
Ja, es war in der Tat on sehr short notice, deshalb konnte ich es jetzt auch nicht einrichten mitzukommen, denn wir hatten uns ja schon mal so ein bisschen mit dem Bleistift eingetragen, vielleicht mal zusammen zu reisen. Vielleicht auch nach Leipzig.
Vielleicht auch nach Leipzig, aber das ist ja aufgehoben, ist ja nicht aufgeschoben.
Genau, ist nicht aufgehoben, nicht aufgeschoben. Müssen wir mal gucken, ne? Müssen wir mal anklären.
Müssen wir mal anklären. Ich habe schon Gespräche geführt.
Ja.
Ich habe schon Gespräche geführt mit Leuten.
Sehr nice.
Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker, hallo.
Wir gucken mal, was da kommt, was da kommen mag.
Ja.
Ja, schön.
Ja,
sonst?
Ich glaube, ich halte den Vortrag nochmal. In Nürnberg halte ich den nochmal. Aber
stimmt, das hatten wir, glaube ich, schon.
Aber ich will das jetzt dann doch nochmal, weil das ist jetzt die Möglichkeit, dass, weil ich glaube, der ist am 5.3. Und wenn ich das in der nächsten Folge jetzt erzähle, wird er erst nachher.
Ja, ja, okay.
Also Nürnberg Softfestkammer wird ja auch nochmal gehalten und dann weiß die ganze Republik, wie großartig QCommerJS ist.
Genau. Wer im Großraum Nürnberg oder vielleicht sogar München ist ja auch nicht so weit weg, wohnt. Ich glaube, bei Meetup kann man sich da wahrscheinlich für anmelden, ne?
Ja.
Und Softfestkammer ist immer ein Besuch wert, würde ich sagen.
Ja, ich denke auch. Ich bin aufgeregt.
Nice. Mhm. Ja.
Und was geht bei dir so?
Ich glaube, bei mir gibt es im Vergleich zum letzten Mal keine Veränderungen. Javaland Vortrag. Ach so, da habe ich was für dich. Ich habe hier das Javaland Programm zugeschickt bekommen.
Ach, sehr
das
schön.
Das möchte ich mir überreichen.
Cool.
Vielleicht im Programm steht vielleicht jemand, den du kennst.
Dann ich kann
ja überlegen, ob du vielleicht hingehst.
Ich war letztens ja noch im Phantasialand.
Ja.
Habe ich ja schon erzählt. Konzerte Kickoff war ich.
Ja.
Da waren wir im Phantasialand und quasi Event Location mit Achterbahn.
Nice.
Das sehr nice. Und es ist nicht das, also man hätte ja denken können, dass Alkohol und Achterbahn und Essen zu Dingen führt, aber es ist nicht dazu gekommen.
Okay.
Völlig überraschend.
Ja.
Ich blätter einfach mal hier.
Blätter mal.
Oh, das war klein geschrieben.
Ja, es gibt unglaublich viele Tracks. Aber ich halte da auf jeden Fall einen Vortrag. Aber das habe ich, glaube ich, schon erzählt.
Du hältst zwar noch irgendwo anders einen Vortrag, oder? Kannst du da mittlerweile drüber reden? Oder ist
ach so, ja. Ich bin jetzt auch auf der JAX, die dieses Jahr im Mai stattfindet, ich glaube in Mainz, muss ich nochmal nachgucken.
Mhm.
Und da werde ich ein bisschen was über Developer Productivity erzählen. Ein Thema, das höchst relevant ist. Warum? Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, wenn wir über einen gewissen Blogartikel stehen.
Ach so, ja.
In dem das sogar auch vorkam, was ich interessant fand.
Ach so.
Aber ich habe einfach eine richtig trockene Kehle gerade.
Ach so, aber ich sehe gerade Lambda Lambada, der Jens und der Christian von der hier Closure Düsseldorf, halt noch einen Vortrag, die sind auch da.
Ja, krass.
Das ist ja geil.
Dann gehe ich da auf jeden Fall mal hin,
würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall grandios. Also da, erste Reihe Mitte, glaube ich. Ne? Ich bin begeistert. Vielleicht.
Nimm's mit.
Ich nehme es mit. Ich werde es studieren.
Verkünde die frohe Botschaft.
Ja.
Aber jetzt verkünde doch vielleicht mal, was es heute für Bier gibt. Was ich heute wieder für Überleitung hier auspacke, oder?
Das ist der Wahnsinn. Ja. Du bist der Thomas Gottschalk der deutschen Podcast-Szene.
Du dachtest gerade noch, du guckst ins Javaland-Programm und auf einmal bist du schon mitten im Bierteil angekommen.
Das ist ja unglaublich. Wir sind mittendrin. Also, du hast Bier geholt.
Ja.
Du warst beim Rewe.
Richtig. Ich muss sagen, der Rewe bei mir um die Ecke mausert sich zu einem okayen Bierladen, wo es die Mainstream-Craft-Biere gibt.
Diese Auswahl gibt es nämlich bei unserem Rewe auch. Nämlich. Ja.
Macht da Rewe gerade irgendwie so eine Craft-Bier?
Weiß nicht.
Liebäugeln die mit Craft-Bier?
Weiß ich nicht. Also es gibt das Berliner Brillo Pale Ale, Klassiker. Lecker. Es gibt von Ratsherrn ein, ist das ein Pilz? Ne, Dry Hop Pilsner. Das kenne ich, glaube ich, noch nicht.
Mhm.
Und es gibt das Brewdog Elvis Juice. Das kenne ich. Das kenne ich.
Das hört sich danach an, als ob wir das Ratsherrn aufmachen.
Ich überlege gerade, weil das wird ja, Dry Hopped ist wahrscheinlich herb. Dann das Brillo Pale Ale ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, spricht man das wirklich Brillo aus oder Berlo oder sowas, weil es ist ja Berlin und keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich eher, also ich hätte jetzt, weiß ich nicht, oder das Pilz am Schluss? Ach, scheiß drauf. Ich will das Pilz trinken.
Ja, da hört man die Kenner. Da wird auch einfach mal gesagt, ach, scheiß drauf, wir machen jetzt einfach das hier auf.
Boah, das riecht geil.
Yo, wow, krass. Das riecht echt hopfig-fruchtig.
Ja, für den Pilz?
Ich bin jetzt auch überrascht, ob der Fruchtigkeit, die mir aus der Flasche da entgegenschlägt. Kleine Trivia, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Ratsherren ist eine Hamburger Brauerei, die vor einigen Jahren, glaube ich, aufgekauft wurde von Leuten, die sich gedacht haben, da machen wir was raus. Das war wohl früher, weiß ich nicht, vor 10, 15 Jahren eher so eine Marke im unteren Preissegment. Sowohl. Während du probierst, erzähle ich das mal kurz weiter. Mhm. Die wurde dann aufgekauft von Leuten, die sich gesagt haben, wir wollen da mal was Neues machen. Mhm. Und ist, glaube ich, so ein bisschen in der Craft-Beer-Szene deshalb verschrien, weil die versucht haben, sich den Begriff Craft-Beer rechtlich schützen zu
lassen. Nein.
Das fanden dann Leute nicht so geil.
Okay, das ist natürlich ein bisschen assi.
Das wusste ich nicht. Dennoch haben die eine sehr nette Bierauswahl.
Ja, ich mag die auch ganz gerne. Ja. Bier sprudelig, schöne Schaumkrone, die so ein bisschen zusammenfällt, aber dann doch irgendwie ein bisschen festbleibt. Die Farbe ist pilzig, aber trüb.
Ja, relativ trüb, ne? Also ja. Wenn ich es jetzt nicht wüsste, würde ich sagen, das sieht so ein bisschen pale-ale-ig aus.
Ja, aber riecht fruchtig. Also riecht jetzt nicht wie so ein Pilz, muss ich sagen. Wir haben ja gerade ein schönes Becks getrunken, das ist,
naja. Das kommt so ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen, es kommt so daher, dass es nicht so...
Hund, Katze, Maus?
Kontrovers, keine Ahnung.
Achso.
Bekömmlicher? Nein.
Ich trinke jetzt erstmal, bevor du hast schon wieder Wortfindungsschwierigkeiten.
Ja. Ui.
Das ist ein Pilz, aber ist auch ein Craftbier.
Ich finde es am Anfang so ein bisschen flach und dann hat es so eine hopfige Fruchtigkeit irgendwie.
Ja. Ich denke, der Stefan wird es ausspucken, glaube ich.
Also in der Fruchtigkeit überwiegt aber so ein bisschen der Hopfen, ne? Also
ja, ist jetzt nicht schon so noch
viel,
bitter.
Viel andere Frucht irgendwie dabei.
Aber schon noch bitter. Aber gut.
Interessant.
Lecker.
Schön, finde ich gut. Gefällt mir.
Na gut, jetzt ist unsere Kehle gehopft.
Ja.
Wir sind bei Minute 21 angekommen.
Und mit Minute 21 starten wir dann mal ins Thema. Wir haben uns gedacht, wir haben so ein paar Themen auf der Agenda, die irgendwie nicht groß genug für eine ganze Folge sind, weil ihr wisst ja, wir haben Angst, dass wir die halbe Stunde nicht voll kriegen.
Ja.
Deshalb haben wir gedacht, wir machen mal wieder so eine gemischte Tüte und sprechen einfach mal mehrere Themen an. Und ich würde ganz gerne als erstes den Hörerwunsch besprechen, wenn es dir nichts ausmacht.
Ja, gerne.
Uns hat ein Hörer angetwittert, ob wir nicht mal, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, dass ich mich nicht an den Namen erinnere. Ich glaube, Ben war sein Vorname.
Ich meine auch, ja.
Ich gucke mal gerade kurz. Den Nachnamen muss ich jetzt hier vielleicht unehrlich vorlesen. Das war aber der Ben. Der Benjamin, Entschuldigung, der sich gewünscht hat, dass wir mal über Liquibase und Flyweight sprechen, wo ich gesagt habe, okay, ist irgendwie relativ unkontrovers.
Flyway heißt es, glaube ich.
Flyway, ja.
Flyweight ist das Pattern.
Ah, okay, ja, das stimmt.
Ja. Gang of Four können wir auswendig.
Ja, klar. Hallo, die habe ich unterm Kissen liegen. Ja. Deshalb habe ich auch
das ist nämlich mein Kissen,
weil das Buch so hart ist.
Ja.
jedenfalls hat er sich gewünscht, dass wir mal darüber sprechen und ich bin natürlich dem Hörer immer verpflichtet.
Ja, klar.
Und habe mir gedacht, wenn sich jemand was wünscht, dann sollten wir auch sofort darüber sprechen, was vielleicht auch nochmal ein kleiner Aufruf an alle da draußen ist, sich mal interessante Themen zu wünschen. Mhm. Denn wir sprechen einfach über alles. Alles,
genau. Was
sich wünscht.
Auf jeden Fall.
Vielleicht, mal gucken.
Ja. Nee, ja. Was sind das für Tools? Das sind Tools, mit denen ich meine Datenbank versionieren kann. Versionieren ist ja erstmal ganz gut, oder? Mhm. Also wenn ich jetzt, meinen Code habe ich ja schön in meinem Git drin, in meinem Mercurial drin, nur die Datenbankänderungen nicht unbedingt. Das heißt, wenn ich jetzt von Stage A nach Stage B wechsle, von Dev nach Test, und meine Datenbank ändert sich, dann ist das immer so ein bisschen händisches Gefriemel, wenn ich so Tools nicht habe. Und jetzt sind es so Tools wie, ja, wie angesprochen, Liquibase oder Flyway, die mir das ermöglichen, diese Datenbankmigration im Code irgendwie oder auch in meinem Git abzulegen und die im Rahmen eines Deployments meine Datenbank anzupassen. Das ist so, würde ich es grob so bezeichnen. Das ist,
genau, ja.
Das ist irgendwas, was, glaube ich, auch da seinerzeit von Ruby on Rails so ein bisschen propagiert wurde.
Wer hat's erfunden?
Ja klar, der David.
Ja.
Der DHH, ja. Der hat's erfunden. Ich weiß gar nicht, es gab doch sowas wie Grails, gab's auch mal. Waren die vorher, oder?
Nee, Grails war ja sozusagen der Rails-Port auf die JVM.
Ja, aber ich glaube, die waren etwas anders. Ich glaube, das Rails war, ich glaube, Datenbank zuerst und daraus wurde das Modell erstellt und Grails war, glaube ich, andersrum. Oder genau andersrum, ich weiß es nicht. Die unterschieden sich, das war ein so Detail, was sich unterschied. Ja, nee, aber das Problem lösen die Tools. Mhm. Und das lösen sie für relationale Datenbanken.
Ja. Genau, also vielleicht nochmal von der anderen Seite rum erklärt, wenn ich jetzt eine Anwendung habe, die eine Datenbank benutzt, dann muss ich mir natürlich überlegen, wie das Schema der Datenbank in die Datenbank kommt. Und im Laufe der Zeit entwickle ich die Anwendung ja weiter. Das heißt, es kann sein, dass ich neue, sag ich mal, Entities irgendwie einführe, die ich in der Datenbank abspeichern möchte. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn ich die neue Version der Anwendung in Betrieb nehme, wie sorge ich dafür, dass auch die Datenbank auf dem richtigen Stand ist? Oder wenn ich jetzt mal in einer älteren Version der Anwendung einen Fehler habe, zum Beispiel, weil ich jetzt irgendwie eine On-Premise-Anwendung habe, dann möchte ich ja gerne auf eine einfache Art und Weise die Anwendung zu dem Zeitpunkt mir herstellen können. Das heißt, ich muss auch die Datenbank auf den richtigen Stand bringen. Und genau das ermöglichen eben diese Tools. Dadurch, dass man halt sagen kann, okay, erst kommt diese Migration, dann kommt diese Migration, dann kommt diese Migration, dann kommt diese Migration. Ja, und die machen dann halt noch so ein Zinnober, wie irgendwelche Hashes mitführen, um sicherzustellen, dass Dinge nicht mehrfach ausgeführt werden oder sich Migrationen, die schon mal ausgeführt wurden, nicht nachträglich ändern und so. Ist immer ein Quell der Heiterkeit.
Die Hashes mitführen, also das war also um mal jetzt mehrere Schritte vorwegzugreifen, das war damals, als wir Liquibase eingesetzt haben, war das so ein Hauptding, wie kriege ich jetzt auf der Instage dieses Hash gelöscht, damit diese Migration nicht doch nochmal ausgeführt wird. Ganz grandios. Ja. Ich nehme es vorweg, ich habe Flyaway habe ich noch nicht eingesetzt. Mhm. Ich habe Liquibase eingesetzt. In ein, zwei Kontexten. Und ja, ich fand es relativ unkontrovers. Ich fand es einfach, ich fand es gut. Mhm. Das ist manchmal ein bisschen fuddelig. Ich glaube, bei Liquibase ist es so, dass du die aussuchen, das Ding ist erstmal so ein bisschen XML-basiert und du kannst dir dann aussuchen.
Das Liquibase jetzt, ne?
Der Liquibase. Du hast eine XML-Beschreibung und du kannst entweder, ich glaube, auch eine XML-Sprache referenzieren, um seine Migrationen zu schreiben.
Mhm. Oder was ein bisschen wieder so Mitte der 2000er ist, ne?
Ja,
Datenbankmigration, okay, wir machen das in XML.
Oder du kannst auch mittlerweile auch SQL-Files. Oder was ist mit, also wir haben damals SQL-Files referenziert und das hat einfach gut funktioniert. Es gab immer noch so ein paar, wenn es dann Richtung Alter-Table und sowas ging, da wurde es immer so ein bisschen schwieriger, aber das hat einfach gut funktioniert. Mhm. Also speziell das, was du gerade gesagt hast, also von Version 2 nach 3 nach 4 gehen, ist super. Aber wenn ich jetzt den Fall habe, ich möchte von 4 wieder zurück nach 2 gehen, das klappt halt auch ganz gut. Mhm. Das ist erstaunlich.
Ja.
Also fand ich jetzt Liquibase, würde ich einsetzen. Kommen gleich noch zum Thema, wie der Fall dann vielleicht bei nicht-relationalen Datenbanken aussieht.
Ich dachte auch, als ich diesen Tweet gesehen habe, okay, das ist irgendwie ein relativ unkontroverses Thema, warum sollte man das nicht tun? Also das ist, ich meine, ich habe früher auch Anwendungen gebaut, ohne dass wir das hatten, aber ich habe eigentlich in allen Teams und auch mit Kollegen, mit denen ich dann im Nachhinein noch gesprochen habe, die dann auch irgendwie neue Projekte machen, aber so von allen Leuten gehört, okay, das war irgendwie Mist, wir haben uns jetzt vorgenommen, das auch so zu machen oder wir haben es jetzt im neuen Projekt so gemacht und ich habe das eigentlich in meinen letzten Projekten auch immer eingesetzt. Sind jetzt beides, glaube ich, Java-basierte Tools. Ich wüsste jetzt nicht, wie es da irgendwie im .NET-Bereich oder C++-Bereich aussieht. Auf anderen Plattformen mag es da auch solche Tools geben, aber es macht einfach Sinn. Der einzige Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht ein bisschen sich reibt, ist, wenn ich jetzt einen relativ klassisch aufgestellten Betrieb habe, wo es noch den klassischen DB-Admin gibt.
Ja.
Da ist ja dann, also da ist dann die Frage, wie man es macht. Also weil ich habe Liquibase halt so kennengelernt, dass man das zum Beispiel laufen lässt, wenn die Anwendung startet. Ist ja ein Betriebsmodus. Also man hat jetzt zum Beispiel eine Spring Boot-Anwendung und die bringt ihre Datenbank-Migrationsskripte mit. Mhm. Und während die Anwendung startet, guckt die, okay, was muss ich jetzt migrieren und macht es dann. Oder man hat einen CI-Job, der Liquibase benutzt, um Skripte auszuführen. Ja. Das ist was in meinem Empfinden, was so klassische Betriebsabteilungen mit dem DB-Admin, der für die Datenbank zuständig ist, nicht so gerne sehen. Ich weiß nicht, wie du das kennengelernt hast.
Zwei Gedanken dazu. Gedanke Nummer eins, wenn man einen klassischen DB-Admin hat, muss man ja auch sowieso diese Skripte anfertigen. Die werden dann vielleicht nicht über Liquibase angefertigt, aber du hast ja dann natürlich beim Deployment hast du ja schon auch deine Change-Skripte. Mhm. Also das so kenne ich das ganz klassisch. Also deine Alters-Table-Statements, die du irgendwo hinschreiben musst du ja. Die kommen sind dann irgendwo in deinem Deployment-Batch-File oder in deinem Deployment-Zip sind die irgendwo drin. Also schreiben musst du die sowieso. Also das ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagen kannst, das spart mir jetzt Zeit oder es kostet mehr Zeit. Es sind einfach nur anders. Der zweite Punkt, du hast gerade gesagt, Spring Boot starten und dann wird das ausgeführt. Eine Frage, die für mich da im Raum steht, ist, du kannst es ja genauso gut einfach über Hibernate machen lassen. Hibernate kennt ja auch diesen Modus, dass der automatisch Tabellen anlegen kann, die, also er guckt sich das Modell an und legt dann von dahin selber gehend die Tabellen an. Könnte man auch tun.
Jetzt, da kommen wir jetzt so ein bisschen bei mir in den Halbwissenbereich rein.
Ja, bei mir auch, aber ich habe einfach mal, ich bin ja fertig jetzt. Der Ball liegt bei dir.
Soweit ich weiß, gibt es da den Modus irgendwie Create or Update.
Irgendwie sowas, ja.
Und es gibt den Modus Validate. Ich habe es immer so gemacht, dass wir Liquibase oder Flyway zum Migrieren benutzt haben und Hibernate es dann nur haben validieren lassen.
Ja, ja.
Das Problem, wenn du das im Hibernate-Modell hast, ist irgendwie, dass es nicht so eine, in dem Sinne, so richtig klar strukturierte Historie gibt, aus meiner Sicht.
Das
ist ja nur implizit da.
Das ist richtig. Ja, das ist auch ein Punkt. Und sonst ein Punkt wäre natürlich, es passiert implizit. Ja, du hast eine Modelländerung und was da mit der Datenbank passiert, das ist einfach nicht explizit.
Kann der denn wirklich dann ein Alter Table machen oder gibt es da nur so ein Drop und Recreate?
Ich glaube, es gibt ein Drop und Recreate, ja.
Also das heißt, deine Daten sind dann einfach weg, in dem Sinne.
Das heißt, es wird. Stimmt, ja, genau. Das wäre in Produktion mittelmäßig, weil vielleicht gibt es Fälle, wo das geht.
Ja.
Man weiß nicht. Nee, gut, also haben wir das auch.
Ja, ich meine, mag es ja geben. Vielleicht hat man irgendwo so einen vorgelagerten Cache oder so, wo es egal ist, wenn da die Datenbank gedroppt wird. Aber
ja, nee, aber ich würde das auch jetzt nicht empfehlen wollen, das zu tun. Aber man macht sowas ja gerne in Dev Stages oder zumindest bei sich lokal ist das ja ganz, ganz sinnig, vielleicht das zu tun.
Ja.
Ein anderer Punkt, also im aktuellen Projekt zum Beispiel machen wir es nicht. Dann setzen wir kein Liquibase ein.
Was ist denn da los?
Nicht traditionelle Datenbanken.
Ah.
Und da haben wir bisher noch kein Tool gefunden, außer irgendwelche Forks von irgendwelchen Forks, die sowas machen. Da ist das wohl weniger verbreitet, dieses Problem.
Kannst du enthüllen, was das für eine nicht relationale Datenbank ist? Oder?
Das ist eine MongoDB-Abart, eine CosmosDB in Azure. Aber
das,
die ist
das heißt,
Mongo-ish.
Was benutzt man da für eine Sprache, um die Struktur der Datenbank zu. Also
man legt
es gibt ja keine Struktur eigentlich, oder?
Man legt erstmal JSON-Files ab. Also, ja, doch, ja, JSON ist da drin.
Okay.
Und Mongo hat eine eigene Abfragesprache. Das ist jetzt kein SQL. Ich weiß, die hat irgendeinen Namen, da weiß ich gar nicht, wie die jetzt heißt. Ist das JQL? Ich habe keine Ahnung.
Ja, aber es gibt ja kein Schema, oder?
Es gibt kein Schema.
Es gibt ja dann auch nicht zu migrieren in dem Sinne.
Ja. ich muss erstmal husten hier. Ich habe fast hier drauf gedrückt. Ja, aber du hast ja trotzdem das Problem, du hast ein implizites Schema. Du hast ja sowas wie, du hast ein Stammdatum, keinen Kunden und du hast jetzt irgendwie, fügst ein neues Feld hinzu, nennen wir mal irgendwas, du trennst Straße und Hausnummer auf, zum Beispiel. Und du möchtest das irgendwie, also mit Liquibase könntest du sowas aufteilen.
Ja.
Aber ich muss mal kurz hier.
Okay.
Hat man jetzt.
Fast das wäre lustig gewesen, wenn du mich jetzt gemutet hättest.
sowas könntest du ja quasi auch mit so einem Alter Table oder mit so einem SQL Statement könntest du sowas machen. Und das will man ja vielleicht auch machen, dass man sicherstellt, dass zumindest in allen Objekten. Ich habe schon wieder noch. Ich habe einen Kratzen im Hals.
Ja, okay, dann trink mal einen Schluck.
Ich muss einen Schluck
holen. Ja, ist eine gute Frage.
Also dafür gibt's. Also wir müssten das jetzt von Hand machen. Es gibt da Tools, die sowas leidlich unterstützen, aber soweit ist das noch nicht. Die Frage war jetzt, warum? Du hast recht, es ist kein Schema, aber es ist ja zumindest irgendwie Schema-like.
Ich möchte ja trotzdem irgendwie Dinge migrieren können, ne?
Ja.
Ja, ja, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel zu beitragen, weil habe ich keine Erfahrung mehr.
Ja, also haben wir, das Problem ist jetzt auch nicht so groß, muss man sagen. Also ja, es gibt kein Schema, von daher machen wir das jetzt nicht so oft, aber es gibt, den Need gibt es da durchaus, aber die richtigen Schmerzen haben wir jetzt auch nicht.
Ja. Ja, also ich glaube, zusammengefasst, ist gut, sollte man machen, oder?
Wo ist der Unterschied zwischen Liquibase und Flyway? Du hast beide schon eingesetzt, meinst du?
Wenn ich mich richtig dran erinnere, ist bei Flyway der Ansatz, dass man wirklich nur SQL-Skripte hat. Also man kann da jetzt nicht irgendwie so eine XML-basierte Geschichte machen, ist jetzt aber auch ehrlich gesagt nur Halbwissen.
War nicht irgendwie eins von beiden, also ich hätte es gesagt, weil ich Liquibase kenne, Flyway so, dass du irgendwie noch mit Hilfe von Java sowas machen kannst?
Ich glaube, das kannst du bei beiden machen. Okay. Also beide bieten die Möglichkeit, dass du irgendwie eine JDBC-Connection reingereicht bekommst und dann wirklich Java-Code ausführen kannst, der die Migration dann macht, wenn das zu komplex wird, um das in einem SQL-Skript zu machen. Ja, was sind denn eure Erfahrungen mit Flyway und Liquibase? Habt ihr dieselben Erfahrungen gemacht wie mir oder habt ihr ganz andere Erfahrungen gemacht? Findet ihr das gut? Findet ihr das doof? Schreibt uns das doch einfach mal in die Kommentare, wenn ihr Lust habt.
Warum ist denn deine Brille plötzlich rot? Gut. Hashtag James Hoffmann Referenz. Ja, sonst fällt mir da jetzt auch nicht so richtig viel zu ein, außer, boah, wenn man relationale Datenbank hat, einfach machen, ne?
Ja. Du siehst, ich habe Durst. Wir haben das erste Thema zu Ende besprochen.
Boah, du hast aber einen Zug drauf hier.
Wir haben das erste Thema zu Ende besprochen. Wir haben heute drei Themen auf der Liste. Wir haben da drei Biere stehen.
Ja.
Ich glaube, du siehst, worauf ich hinaus möchte, oder?
Ja, aber dieses Thema war jetzt, das haben wir jetzt ja in 10 Minuten runter, also das schnellst besprochenste Thema ever.
Ja, aber ist doch gut. Das wär's, war doch nett.
Ja, das war gut, aber das heißt, ich muss schneller trinken jetzt.
Du bist ja quasi, wir sind ja quasi Berufstrinker.
Ach, Feuer.
Also da muss halt was kommen.
Dann such doch einfach schon mal ein Bier aus, während das dauert ja bitte ewig dauern.
Du weißt ja, dass ich ein Pale Ale-Typ bin. Ach so. Insofern würde ich jetzt das Pale Ale nehmen, damit wir das, was war es nochmal, ein Grapefruit-Infused IPA, damit wir das
Ich muss ja zugeben, ich bin nicht so ein Freund vom Elvis Juice, weil das ist ja so ein American, so ein staubtrockenes American IPA.
Echt?
Ja, ich bin kein...
Ich muss sagen, das war das Tribute to Holger Bier.
Ja, das hab ich mir irgendwann mal, das gab da letztens auch bei Twitter ja noch sowas. Da hat auch jemand irgendwie das Elvis Juice abgefeiert. Ich finde das Punk IPA von BrewDog finde ich deutlich fruchtiger zum Beispiel. Aber das werden wir gleich
raus. Wir müssen damit arbeiten, was wir haben.
Wir werden das gleich heraustrinken.
Ja, ich mache das in der Zeit mal das, was, worauf haben wir uns gar nicht? Brillo oder?
Obwohl, da ist ja so ein Strich durch das L. Ist das nicht dann eher so ein Brillo?
Deine Frau wüsste es wahrscheinlich, weil
die sich es gibt ja diese kontroverse polnische Black Metal Band, die auch dieses L im das durchgestrichene L hat.
Okay.
Die kontroverse Black Metal Band namens Mgwa.
Sehr schön, wie du hier wieder deinen exquisiten Musikgeschmack in die Folge bringst.
Ja.
Das ist sehr gut. Die
sind, ich will die nicht, sie haben in letzter Zeit ein bisschen verschissen bei mir, weil die so ein bisschen komisch sind, aber okay. Aber leider musikalisch sind die bei jedem Zweifel haben.
Tja. Aber wenn sie Nazis sind, dann ist die Musik trotzdem scheiße.
Das Thema möchte ich jetzt hier nicht aufmachen.
Zum Wohl. Also wir trinken das Brillo Pale Ale, das sehr fruchtig riecht. Ein wenig dunkler Orange daherkommt, dafür nicht so trüb wie das Ratsherrn Pilsener, was wir gerade hatten. Ja, da ist Frucht. Das riecht auch, finde ich, mehr, also weniger hopfig-fruchtig als das Ratsherrn. Riecht
gut, ja.
Was ist das für eine Frucht? Du kannst immer Früchte sehr gut rausriechen.
Nee.
Hier. Vielleicht schmecken wir es ja.
Prost hin.
Ui, da bin ich jetzt aber sehr überrascht.
Schmeckt besser, also ich dachte auch, das wäre so mittel. Aber es war lecker.
Ich bin vom Geschmack sehr
Karamell überrascht. Karamell ein bisschen ist da drin.
Ich bin vom Geschmack total überrascht gerade. Ich habe was nach dem Riechen was anderes.
Nee, aber ich hatte beim Riechen schon sowas wie ein bisschen so Dosenfrucht, so Dosenpfirsich hatte ich so ein bisschen.
Hier, wie heißt das nochmal, dieses Frucht, Paradiesfrucht, nee, Paradiescocktail, Fruchtcocktail oder was?
Paradiesfrucht. Noch eine Paradiesfrucht der Ritter?
Es hat im Abgang irgendwie einen seltsamen Geschmack, der mir nicht so zusagt, muss ich sagen, muss ich gestehen. Mal gucken, ob ich mich da noch reinschmecken kann. Nun gut.
Ja, Thema Nummer zwei. Was haben wir denn noch? Ach so, wir haben das eine Thema, was mit Wasser zu tun hat. Mhm. Und das andere Thema, wo es um einen längeren Artikel geht.
Ja. Und ich finde, weil wir gerade aus der Technik kommen, sollten wir vielleicht in der Technik bleiben, oder?
Es sind beides technische Artikel. Beides technische Themen.
Ja gut, aber der Blogpost-basierte Thema ist ja auf einem sehr hohen Flugniveau, Fluglevel.
Na gut, okay.
Na gut. Holger, ich möchte einfach mal das Thema öffnen, indem ich dich frage, was tun Menschen, die nicht die Kontrolle über ihr Leben verloren haben?
Die nicht die Kontrolle über ihr Leben verloren haben? Also ich würde sagen, Leute, die die Kontrolle über ihr Leben verloren haben, installieren die Z-Shell.
Ja, exakt.
Ich möchte es anders formulieren. Jeder Mensch, der die Z-Shell benutzt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich habe es gesagt.
Ja. Vielleicht sind das sogar Menschen, die so...
Moment, die Leute sind gerade haben kurz Puls jetzt und die regen sich gerade total auf. Wir müssen kurz ein bisschen Stille hier reinbringen.
Verschiedene Leute sind gerade auf den Standscheifen rechts rangefahren und beißen ins Lenkrad.
Ja, ja. Was Leute, die Bash benutzen? Kevin?
Es gibt ja keine Leute mehr, die Bash benutzen, weil ja Apple sich entschieden hat, alle Leute zu zwingen, ZSH zu benutzen.
Achso, okay, ja, ja.
Ja, wir haben uns gedacht, wir müssen über ein Thema sprechen, das uns alle angeht, das uns alle berührt. Und das ist das Thema Terminals.
Ja. Ja, wir haben ja, glaube ich, in der Jahresendfolge in unserer Silvestergala haben wir schon erwähnt, dass wir der Fischschell nicht ganz abgeneigt sind.
Genau, da haben wir das schon gewürdigt, dass es ein sehr geiles Tool ist. Und wir hatten vor kurzem eine kleine Korrespondenz.
Korrespondenz.
Mit einem treuen Hörer, dem Andreas, der uns ein bisschen zum Thema Shells ausgefragt hat.
Ja.
Und
aber seine erste Antwort, die fasst das ganz gut zusammen. Modernes Pipifax.
Ja, wir versuchen euch jetzt mal davon zu überzeugen, dass Fischshell vielleicht nicht nur modernes Pipifax sind. Und wir wollten einfach mal ein bisschen darüber sprechen, wie wir beide unsere Terminal-Umgebung eingerichtet haben. Möchtest du anfangen oder soll ich erzählen, wie ich das bei mir mache? Oder,
Ist mir jetzt gleich. Also letztendlich, ich habe ja, wurde von, wie bei so vielen Themen, wurde ich von dir inspiriert. Und habe das irgendwann einfach mal ausprobiert. Und ein Brewinstall Fisch später.
Ich möchte da jetzt nicht irgendwie hier mich mit falschen Federn schmücken. Das war ja eigentlich die Corinna, die ich da inspiriert hat. Schon.
Ja, das ist richtig. Das
Anno
ist richtig,
2001.
Das ist richtig. Das, aber da habe ich noch nicht die. Das war noch für mich kein Call to Action damals.
Ah, okay.
Damals habe ich nur bewundernd dahin geguckt und habe gesagt: Was ist da los? Was geht da ab? Und warum sollte man das tun, sich eine andere Shell zu installieren? Ist doch warum? Da war ich noch nicht so weit. Aber das ist jetzt kann ich retrospektiv sagen, das war ein Erweckungsmoment für mich. Nee, aber ich glaube, es gab noch mal irgendwie so einen Fish-Talk irgendwann. Und ich glaube schon, dass du da die treibende Kraft warst. Du hast, glaube ich, in deiner unnachahmlichen Art etwas gemeckert, etwas genölt. Und klappte ganz gut. Was waren denn da für mich die Hauptausschlagkriterien? Ich glaube, was bei Fish im Default mitkommt, ist die Kommando-Autovervollständigung, wo du gar nichts für konfigurieren musst, sondern der schlägt dir halt, du tippst und der schlägt dir halt so basierend auf deinen letzten Eingaben, schlägt er dir das Kommando vor, was du gerne, also inklusive aller Parameter. Und das ist ein cooles Feature.
Ja, also es ist eine Kombination aus Historiensuche und Discovery von Optionen, die Kommandos haben. Das heißt, wenn man anfängt, einen Befehl zu schreiben in Fishshell, dann vervollständigt er quasi mit dem letzten Befehl, der genauso angefangen hat. Und wenn man die Pfeiltaste nach oben drückt, geht er halt durch die Historie aller Befehle, die dieses Präfix hatten, was du das bis dahin getippt hast, was schon mal sehr, 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 sehr geil ist. Und dazu kommt, dass man, wenn man jetzt die Tab-Taste drückt, man eine ziemlich coole Vervollständigung bekommt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Git Checkout sage, dann, und ich drücke dann Tab, dann liest er quasi alle Branches, also er führt quasi Git Branches aus.
Ja, ja, ja,
und,
oh ja.
Ne, liest alle Branches und schlägt mir dann nur die Branches vor, auf die ich jetzt wechseln kann. Und ich war aus Gründen vor ein paar Tagen auf ZSH, ich weiß gar nicht mehr warum. Und ich konnte einfach nicht mehr mit meinem Terminal, ich konnte nichts mehr machen, weil ich habe mich so daran gewöhnt, an diese Convenience, dass die Shell mir einfach dabei, oder ja, doch, dass die Shell mir dabei hilft, rauszufinden, was ich tun kann.
Also das ist richtig das, also, geil. Das hat für mich, dass das Arbeiten mit, also das jetzt ganz vorwegzusehen, das Arbeiten mit Shells auf eine ganz andere Ebene gehoben. Mhm. Also ich kann quasi in der Shell genauso arbeiten, also nicht ganz, aber das ist für mich die ideale Ergänzung zur IDE. Mhm. Also das ist quasi da jetzt mit Git zu arbeiten, ist jetzt dann, ich arbeite lieber mit Git auf der Kommandozeile jetzt mit dieser Fish Shell Integration als jetzt in der IDE.
Ja.
Weil ich da all die Informationen habe. Ja. Und das Schöne, also um bis dahin zu kommen, muss ich halt nichts konfigurieren.
Ja.
Das ist, wo ich jetzt, ich habe auch meine Oma Z-Shell Erfahrung, wo ich Tonnen an Konfigurationen zusammensammle. Und das bis dahin muss man nicht, also man konfiguriert natürlich bei der Fish Shell auch so ein bisschen was. Mhm. Und zum größten Nachteil von Fish kommen wir gleich, oder den schlabbern wir, weil. Es gibt keinen Nachteil.
Nein, natürlich nicht. Das ist einfach grundsätzlich zu empfehlen.
Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen Konfiguration brauchst du. Also, was habe ich denn konfiguriert? Als letztes haben wir auch schon von erzählt, dieses Prompt. Mhm. Da habe ich ein bisschen konfiguriert, aber da setze ich ein Tool namens Starship ein.
Ja.
Was dir dann auch sowas anzeigt wie aktueller Git-Branch, wo du drauf bist, also ein bisschen Git-Informationen. Zeigt dir an, welche Node, welche Java, welche Scala, welche irgendwas Version du hast, die gerade in deinem aktuellen Working Directory greift. Und das ist schon ziemlich cool.
Ja, also ich muss dich da noch mal ein bisschen festhalten, bevor du hier weggaloppierst, ne?
Ja.
Starship ist ein. Also warum ist Starship geil? Erste Frage.
Es
ist in Rust geschrieben, deshalb ist es einfach geil.
Ja.
Starship ist also ein kleines Programm, das man aufrufen kann.
Es ist ein kleines Programm.
Ein kleines Programmchen.
Ein kleines Programmchen.
Genau. Ja. Und das kann man benutzen, um halt diverse Informationen im Prompt auszugeben. Der Prompt ist quasi die Zeile, in der man den nächsten Befehl eingibt. Und ich glaube, wenn man jetzt nichts in seinem Terminal konfiguriert hat, dann steht da irgendwie sowas wie Dollar und dann der Pfad, in dem man sich gerade befindet. Und der erste Schritt in die Welt der gecustomized Shells ist ja meistens, dass man seinen Prompt anpasst und dann irgendwie,
sowas wie Gitradar.
Neo add die Matrix hinschreibt.
Also, ja. Ja. Aber Gitradar war so das erste Ding, was für mich in die Richtung ging.
Ja. Genau, und da hast du Starship benutzt, um das ein bisschen zu customizen, was auch eigentlich so ganz, ganz nett gibt. Fish hat da so bestimmte Files, die man anpassen kann, um solche Sachen einzustellen. Und da kommen wir halt zum nächsten Punkt, der Vorteil und Nachteil zugleich ist, denn diese tolle Discoverability von Befehlen und so weiter, das ist halt auch alles erweiterbar. Das heißt, ich kann mir auch eigene Befehle schreiben und kann eben auch mich in bestimmte Hooks reinhängen, damit ich da halt auch eine Vervollständigung bekomme. Allerdings ist das, was man da schreibt.
Nein, sag es nicht! Sag es nicht!
Okay, weiter zum nächsten Thema.
Ja, sag ich. kein POSIX.
Genau, also. Bash und ZSH sind ja halt POSIX, wie sagt man, POSIX-kompatibel.
Ja.
Das bedeutet, was bedeutet das eigentlich im Detail? Das bedeutet, ist das die Syntax oder?
Ich glaube, das ist die Syntax, wie ich meine Skripte schreibe.
Ja.
Und die, ich kann jetzt, wenn ich quasi, also was genau POSIX jetzt heißt, weiß ich auch nicht, google da mal schnell nach. Das ist halt dann, wenn ich von irgendwoher.
Das ist das Portable Operating System Interface.
Natürlich. Ja, was weiß ich. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt beliebige Skripte in Bash und Z-Shell, wenn da oben, glaube ich, Shebang, bla, SH steht, kann ich die ausführen. Und das ist in Fish-Shell nicht immer gegeben.
Mhm.
Und das hat so manche Einschränkungen.
Uiuiui, das werden uns aber die Leute, die sich da mit dem Techtelmechtel auskennen, wieder so um die Ohren hauen, was wir hier erzählen. Aber ja, das ist das Problem.
Das können sie uns gerne um die Ohren hauen. Das heißt, sie benutzen noch keine Fish-Shell.
Genau.
Das heißt, wir nehmen sie auch gar nicht ernst.
Ich muss sagen, am Anfang dachte ich mir, ach, ist ja cool. Fish hat so eine bestimmte andere Art und Weise, Befehle zu schreiben. Und das ist irgendwie eingängiger, weil wenn man ein Bash-Skript schreibt, dann weiß man beim if nie, ob man zweieckige Klammern machen muss oder nicht. Ich muss gestehen, ich mache es aber dafür dann doch zu selten, als dass ich da jetzt irgendwie gut mit umgehen
das
könnte.
Das auch, das genau. Das. Aber auf der anderen Seite ist der Nachteil, dass ich jetzt, dass das nicht POSIX ist, auch, aber auch nicht so groß, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch noch nicht so oft da dran gescheitert.
Ja, also der Nachteil entsteht halt dadurch, dass du eigentlich nichts benutzen kannst, was nicht speziell für Fish geschrieben ist. Also so Dinge wie NVM zum Beispiel, um Node-Umgebung zu managen, wenn das kein Bash-Support hat, dann funktioniert das, kein Fish-Support hat, dann funktioniert das einfach nicht, weil halt einfach so Dinge wie zum Beispiel ein Export von Umgebungsvariablen halt einfach nicht funktionieren. Ja. Also wenn man jetzt, NVM ist ja glaube ich auch Shell-Skript-basiert.
Ja.
Da gibt es bestimmte Skripte, die an eine bestimmte Stelle gelegt werden. Und wenn die ausgeführt werden, setzen die Umgebungsvariablen zum Beispiel zu irgendeiner Node-Installation. Hm. Wenn ich jetzt dieses Skript mit Fish ausführe, dann knallt es halt.
Genau. Ja, gut. Wunderpunkt. NVM, da gibt es irgendwelche Wrapper, die, da muss man ein bisschen für konfigurieren. Das war ein bisschen schmerzhaft. Da muss man, ja, da gibt es aber auch diese Wrapper, die es dazu gibt, die sind mittlerweile auch schon ziemlich gut. Mhm. Du musst halt dafür sorgen, dass Node entsprechend gesourced wird, wenn du irgendwelche anderen Programme startest. Mhm. Das finde ich jetzt, also immer noch im Vergleich zu dem Zeug, zu meiner Z-Shell-Config, immer noch viel, viel besser.
Ja.
Da gibt es, also es ist. Es gibt Skripte für die mir das ermöglichen.
Ja, also ich habe eigentlich auch das meiste oder ich habe eigentlich alles, was ich brauche, auf Fish zum Laufen bekommen. Hm. Nur wenn man jetzt halt irgendwie den neuesten heißen Scheiß im Shell-Skript-Bereich benutzen möchte, dann hat man halt oft das Problem, dass man darauf warten muss, dass irgendjemand da einen Wrapper für baut.
Oder du nimmst N. Das geht auch, glaube ich, out of the box mit Fish.
Ja.
Ja. Nee, gibt es sonst noch irgendwelche Sachen? Ich habe letztens noch hier EZF. Das ist ein was ist EZF?
Das ist nicht FZF?
FZF, genau. Das ist ein Fuzzy Search. Was ist das? Control-R? In Bash, du kannst ja irgendwie da auch so eine also das, was man eigentlich gar nicht braucht in Fish, das Suchen von in der History. Mhm. Falls es mir doch nicht vorgeschlagen wird und ich doch irgendwas Obskures suche und ich gar nicht weiß, dann kann ich damit eine Fuzzy-Suche durchführen.
Okay, wie machst du das genau? Du sagst dann Control-R, musst du nochmal FZF irgendwie aufrufen? Oder?
Nee, du sagst Control-R und das habe ich mir auch da rein, ist auch ein Plugin und dann sucht er dir, dann kannst du, machst Control-R und du suchst und der sucht automatisch Fuzzy.
Das Coole an dem FZF ist ja, dass es, glaube ich, jetzt nicht sich auf die History beschränkt, sondern du kannst halt auch einfach andere Sachen da reinpipen, ne? Also du kannst jetzt irgendwie Directory Listing machen und dann in FZF reinpipen und dann Fuzzy in dem Directory Listing suchen.
Das ist richtig, halt
auch ganz nett.
Ja, das ist ganz geil.
Dann gibt es noch etwas, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, das heißt einfach nur Z, meine ich. Das ist so eine Alternative für CD, also für Change Directory. Dass sich merkt, was deine am häufigsten besuchten Directories sind und dir dann automatisch die vorschlägt, wo du immer hin willst. Weil du willst halt meistens nach Downloads in den Workspace und, weiß ich nicht, irgendwo anders hin.
Ja.
In den Porno-Ordner, meinetwegen.
Ich habe gerade dran gedacht, ich wollte es nicht sagen. Sonst,
und da haben wir wieder unseren Vor-der-Folge-Schnipsel.
Sehr schön.
Das habe ich aber auch noch nicht benutzt, aber es
soll Set, das kenne ich noch nicht.
Ich nagelt mich nicht drauf fest. Ich gucke es nochmal nach und schreibe es euch in die Shownotes. Ich glaube, es heißt Z.
Mhm. Gibt es sonst noch Vorteile?
Von Fish Shell?
Es bedient sich einfach.
Es ist halt einfach.
Smooth.
Es ist einfach eine Shell für Human Beings irgendwie.
Ja, also ich bin da.
Damit können sogar der Holger und ich aussehen, als ob wir Ahnung davon haben, wie man eine Shell benutzt. Allerdings sonst, ist ja.
Ja, keine Ahnung.
Das Thema Terminal ist ja auch noch ein bisschen weiter gefasst. Jetzt habe ich mich dafür entschieden, was ich für eine Shell benutze. Und ich habe meine ganzen Konfigurationsfiles geschrieben. Jetzt möchte ich natürlich auch irgendwie nicht die Kontrolle über mein Leben verlieren, dadurch, dass ich die Kontrolle über meine Konfigurationsfiles verliere. Und deshalb gibt es ja.
Fragst du mich, welches Terminal-Programm du einsetzt?
Nein,
ach so.
Das frage ich danach. Deshalb mache ich zum Beispiel so Sachen wie meine Dot-Files in ein...
Da haben wir schon eine Folge drüber gemacht, glaube ich.
Git-Repo einzuchecken. Ja, ich glaube schon, ne?
Ja.
Kann das sein, dass das die Folge war, wo ich in Miami war?
Es kann sein, ja.
Sollen wir es hier nochmal aufwärmen, weil wir gerade irgendwie dabei sind?
Ja, ja.
Ja, wir können ja ganz kurz machen. Genau, also was man machen kann, ist, es gibt ja diverse Konfigurationsdateien, die man... in seinem Home-Ordner liegen hat, also weiß nicht, so eine Bash-RC, wenn man jetzt Bash benutzt, oder eine Fish-Config-Datei, die Git-Konfiguration und so weiter und so fort. Alles, was irgendwie halt speziell für deine Arbeitsumgebung ist. Und man kann sich ein GitHub-Repository oder ein Git-Repository anlegen, diese Files dort reinpacken und das dann auf GitHub sich ablegen. Dann hat man das schön versioniert und kann sich halt in den Commit-Kommentare immer reinschreiben, warum man bestimmte Dinge tut. Hm? Ist ehrlich gesagt auch was, wo ich sagen muss, macht einfach Sinn. Also warum sollte man es nicht machen irgendwie? Es hat irgendwie keinen Nachteil so richtig und...
Ja, ich habe das jetzt auch gemacht. Ich fand es damals cool, das zu tun, aber so den richtigen Benefit davon habe ich jetzt noch nicht so richtig. Ja, ich kann jetzt hingehen und kann meine Config von einem Rechner zum anderen portieren, klar kann ich das tun.
Wenn du zum Beispiel dich mal auf einem Host irgendwie auf AWS einloggst und du erstmal Fishshell installiert hast, dann kannst du das machen. Dann kannst du das Repo hin klonen und bist direkt wieder auf deiner Arbeitsumgebung.
Ja. genau.
Ja.
Nein, ist ganz nett. Ich finde den anderen Aspekt ganz interessant, dass man die Konfigurationen gegenseitig anschauen kann, also teilen kann. Ich hab jetzt hier Z eingerichtet.
Ja, Dot-File-Porn.
Ja. Nee, das finde ich ganz interessant dabei, aber ich habe das jetzt wirklich noch nie so richtig produktiv verwendet, dass ich jetzt gesagt habe.
Keine Ahnung, vielleicht bin ich irgendwie weiß nicht, ein Besserwisser oder so, aber
ja.
Wenn jetzt jemand sagt, hört mal im Slack oder so, wie macht denn ihr das und das, dann kann ich halt ganz oft sagen, hier, Link auf mein GitHub-Repo, ich habe das so eingestellt bei mir.
Funktioniert ja, nein, das meint ja der Punkt gerade, dass man darüber besser drüber reden kann.
Und der Finger geht nach oben. Ein wichtiger Punkt, ich habe das schon ein paar Mal gehabt, dass mir irgendwelche Tools meinten, ach ja, ich kann ja mal die Dot-Files anpassen, weil ich bin ja das coole Tool, dass ich da mal reinschreiben kann. Und dadurch, dass du das historisiert hast, siehst du dann einfach, was diese Tools für Dinge tun und kannst das, wenn du willst, wieder zurückholen.
Ja, stimmt. Ja, stimmt,
das
stimmt,
ist schon ganz nice.
Ja, ist ganz nett.
Also, das ist halt, das machen halt Leute, die Kontrolle über Leben nicht verloren haben, würde ich sagen.
Das ist richtig, ja. Also, gegen das Argument kann ich natürlich nichts sagen.
Richtig. ja. Was noch, was ich auch ganz nett finde, habe ich letztens rausgefunden. Kleiner Pro-Tipp für alle Git-User, die mit verschiedenen Git-Umgebungen arbeiten. Also bei mir ist zum Beispiel der Fall, ich habe halt eine Git-Konfiguration für die Arbeit, eine für Privat und eine für Apache. Und du kannst bei Git, also Git hat ja auch eine globale Konfiguration, wo man zum Beispiel eine globale Git-Ignore sich einstellen kann, was man eigentlich auch machen sollte. Das heißt, so Sachen wie IntelliJ-Konfigurationsdateien, da schreibt man das Ignore normalerweise nicht ins Repo, sondern schreibt sich das in seine globale Git-Ignore, weil IntelliJ...
Das habe ich letztens erst gelernt, dass es eine globale Git-Ignore gibt.
Ah ja.
Ja, das wusste ich nicht.
Genau, also dann vielleicht nochmal ein bisschen besser erklärt. Es gibt ja verschiedene Arten von Dingen, die man ignorieren möchte, wenn man ein Git-Repository hat. Hm? Es gibt zum einen Sachen, die aus dem Projekt herauskommen, wie der Bildordner. Ja, der Bildordner ist halt dadurch definiert, welches Bildtool man benutzt. Wenn man jetzt NPM benutzt, dann ist das der Bildordner? Heißt der Bild? Keine Ahnung.
Wie heißt der? Der heißt so, wie du ihn nennst, glaube ich. Das ist da gibt es keinen Default.
Bei Maven heißt er Target oder wie auch immer. Das heißt, das ist etwas, was im Projekt definiert ist, was ich auch in der Projekt-Git-Ignore pflegen möchte. Aber so Dinge wie die DS-Store-Datei, die macOS anlegt, oder die IntelliJ-Datei oder was auch immer für IDE-Files, das sind ja Dateien, die dadurch entstehen, dass ich mich für ein bestimmtes Tool entschieden habe.
Ja.
Und dementsprechend würde ich das nicht im Projekt pflegen wollen, weil dann müsste ich ja für jeden Editor der Welt, müsste ich ja alle Dateien da eintragen. Macht keinen Sinn. Und das kann man eben in einer globalen Git-Ignore pflegen. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht erzählen. Aber Abschweiflevel ist schon mal wieder erreicht. Du kannst, ich war ja gerade auf dem Weg, verschiedene Git-Konfigurationen pro Umgebung. Mhm. Du kannst Git-Konfigurationen auch conditional applyen. Das heißt, du kannst sagen, wenn du in diesem Ordner bist, kannst du einen Pfad angeben, dann apply diese Konfigurationsdatei. Da habe ich zum Beispiel stehen, wenn du bist unter /workspace/gradle, dann apply die Git-Gradle-Konfiguration. Und da wird halt mein User auf Benedikt Ritter, meine Gradle-E-Mail-Adresse und mein Gradle-Signierungs-Key gesetzt.
Oh, okay. Und das ist jetzt ein Fish-Feature, oder?
Nee, das ist ein Git-Feature.
Okay, da habe ich letztens noch nachgesucht. Da musst du mal die Doku zu.
Das poste ich mal.
Das postest du mal.
Guckt in mein Git-Repo. Dot-Files-Repo. Da könnt ihr sehen, wie es geht.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, fantastisch.
Ja, das ist ziemlich cool, weil das Hauptproblem ist ja immer, dass man die E-Mail-Adressen eigentlich wechseln möchte.
Ne? Ja, genau. Ja.
Man möchte jetzt halt irgendwie nicht.
Das habe ich jetzt vor einem halben Jahr noch gesucht und nicht gefunden.
Ja. Ich bin auch mal irgendwann durch. Also, ich habe es, glaube ich, dreimal gesucht und bin dann irgendwann durch Zufall mal drauf gestoßen und dachte mir, ach, das ist ja neat. Das baue ich mir mal ein. Jo. Wie sieht es bei dir aus? Hast du noch einen Trick, den du hier teilen willst oder irgendwas Nettes? Terminal-Applikation hatten wir noch, ne?
Terminal-Applikation, genau. Da ist es auch relativ unkontrovers, glaube ich. Da gibt es relativ, also es gibt da drei Schulen, so die ich da so sehe. Es gibt da die Menschen, die vielleicht im IntelliJ das Terminal benutzen.
Okay.
Die gibt es. Ich hab Bilder vor Augen von Leuten, die das tun.
Ja.
Es gibt Leute, die das Standard macOS Terminal benutzen. Und es gibt Leute, die iTerm benutzen und das halt richtig machen.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Ist halt, weiß nicht. Deswegen benutzt man iTerm. Ich kann ein bisschen besser konfigurieren, was Farben, Theming. Das geht ganz nett. Ich kann, es hat so ein paar schöne Features, die ich eigentlich weniger oft einsetze, wie ich es eigentlich wollte. Das ist Control-Space-Feature, dass sich das Terminal so im Hintergrund aufmacht. Kennst du das?
Nee, was macht das?
Das macht, es öffnet so halbtransparent, dass das Terminal von.
Ach, krass.
Ja.
Das geht mit Control-Space?
Ich meine, Control-Space ist das, ja.
Oh, cool.
Also, das kannst du konfigurieren, aber das ist. Also, ist so ein Terminal on Steroids. Das
ja, ist, es hat da irgendwie noch Profile und Farben und.
Ja. Und ist
you ganz, name
also,
it.
You name it, ja. Ist ganz nett. Also, ja. Einfach mal ausprobieren. Das ist.
Ja, ich finde es ganz nice irgendwie.
Ganz nice. Ja.
Es hat vor allen Dingen Tabs. Ich weiß gar nicht, hat die Standard macOS Terminal.
Mittlerweile, glaube ich, schon, ja.
Okay, weil das fand ich immer ganz praktisch.
Wie ist das unter Linux? Du bist doch jetzt mittlerweile in Linux?
Ich muss nicht mehr. Ich bin Linux-Buff, ne? Unter Linux gibt es ja dann so Sachen wie, oder nicht nur unter Linux, auch unter überall gibt es so Sachen wie Tmux zum Beispiel, mit dem du in einer Shell-Session verschiedene. Ist das eine Shell-Session? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall kannst du in einer Shell quasi mehrere Fenster offen haben, in dem Sinne. So. Ich bin immer zu doof für die Shortcuts gewesen, muss ich auch gestehen. Ja. Ist genau dasselbe wie mit Screen. Screen ist ja so ein Tool, mit dem du dich auf einem, zum Beispiel auf einem Host einloggen kannst. Da startest du einen Prozess und dann loggst du dich aus Screen aus, gehst von dem Host wieder runter und wenn du zurückkommst, kannst du dich wieder darauf aufschalten quasi, was der gemacht hat vorher. Weil man hat ja sonst manchmal das Problem, man startet auf einem anderen Host einen langlaufenden Prozess, der blockiert quasi die Shell auf dem Host und irgendwann geht dann die Verbindung zu, weil, weiß nicht, ein Timeout ist oder so. Und das ist immer blöd.
Ja.
Und damit kann man es sozusagen so ein bisschen auf dem Host suspenden und dann irgendwann wieder zurückkommen und sich wieder einloggen.
Okay.
Aber auch da bin ich einfach zu doof, mir die ganzen Tastaturbefehle zu merken.
Ja, das geht mir.
Ich bin generell einfach, also bei IntelliJ oder so, das, was ich täglich benutze, kann ich mir die Tastaturkürze ganz gut merken, aber wenn man irgendwas so, sag ich mal, nur einmal im Monat nutzt oder so, dann ist es einfach zu schwierig, sich das alles zu merken.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Aber um den Weg zum Anfang zurückzufinden, Fish hat es so geführt, dass ich wirklich gerne das Terminal benutze.
Na guck.
Das ist, weil es irgendwie nicht so weit weg von mir ist.
Ja.
Das ist, fühlt sich nicht so archaisch an. So die Kleinigkeiten.
Ich mag's auch.
Friendly Interactive Shell.
Ja.
Ja.
Ich find's auch cool.
Ja.
Ich habe ja letztens noch einen New Kid on the Block gefunden, nämlich die Elfish.
Da habe ich aber noch nicht reingeguckt. Das ist irgendwie noch eine andere esoterische Shell. Da wollte ich mir mal angucken, was die genau für.
Ja, aber das ist doch die ist doch, glaube ich, funktional beschreibbar. Die ist Non-POSIX. Und ist irgendwie, weiß ich nicht, ich kann sie halt mit einer funktionalen Programmiersprache.
Warum mache ich denn das da noch nicht?
Ich weiß nicht.
Da gibt es nur Monaden, oder?
Da gibt es nur Monaden. da gibt's die LS-Monade.
Ja. Ja, ich glaube, damit kommen wir zum letzten Bier und zum letzten Thema des heutigen Abends.
Wir sind bei einer Stunde vier. Wir haben einen Artikel vor uns, dessen reine Lesezeit 12 Minuten beträgt.
Holger, ich sag mal so, wenn diese Folge veröffentlicht wurde, dann gehst du am nächsten Tag zur Arbeit und es werden Leute sagen, warum habt ihr denn aufgehört? Ihr wart ja gerade mittendrin. Mir wird das nicht passieren. Wir können auch jetzt den Sack zumachen, wenn du möchtest.
Das weiß ich nicht. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Mein Zug fährt. Ja, ich muss so in 50 Minuten muss ich losgehen.
In 15.
50.
50.
Ja, Leute, dann sagt mal was. Also, machen wir weiter? Oder machen wir nicht weiter?
Jetzt mal Feedback.
Gib mal Feedback. Ich höre nichts.
Wir können es auch, weiß nicht, sowas in der nächsten Folge machen. Ist das ein ganzes Folgenthema wert? Oder?
Ich vermute fast. Okay. Also ich hab mehrere Seitenthemen noch. Mhm. Also es geht um einen Artikel von Martin Fowler.
Den müssen wir eigentlich schon angemessen würdigen, meinst du?
Ja, und ich habe ein Seitenthema, was Kent Beck halt noch mit reinzieht.
Okay. Na gut, möchtest du denn vielleicht für diese Folge noch ein kurzes Thema aufgreifen, was wir. Hast du irgendwas, was du.
Boah, jetzt beschäftigt das hast? Jetzt mal ein bisschen.
Jetzt erwische ich dich auf kaltem Fuß, ne? Heißt das so?
Ja, am linken Fuß. Mhm. Nee, weiß ich nicht.
Ich weiß, wir nehmen das Thema in die nächste Folge. Das versprechen wir hier. Ich sage auch, worum es geht. Es geht um.
Nein!
Okay, ich sag's nicht. Schaltet beim nächsten Mal ein. Und wir entlassen euch heute aus der Folge, in dem der Holger nochmal darüber erzählt, was er eigentlich von AngularJS hält.
Das weiß ich nicht.
Wer den Holger kennt, der weiß, dass der Holger so ein richtiger React-Buff ist.
Ja,
findet der Holger schon ziemlich geil.
Ich mag React und Angular.
React, hast du heute wieder deine React-Unterwäsche an? Oder?
Ich hab meine von Dan Abramov signierte React-Unterwäsche an. Das weiß ich nicht. Du schubst mich jetzt hier einfach aufs Glatteis, dass ich mag React. Ich habe endlich mal die React-Hooks ausprobiert. Und fand die geil.
Ja?
Fand die geil, muss ich sagen.
Da haben die wieder richtig was ausgepackt, ne?
Ja, ich fand es erst komisch, aber ich habe es mal in so einem gewissen Kontext mal ausprobiert. Und das muss ich sagen, das hat den Code besser gemacht. Mhm. Also das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, und Angular habe ich Angular 1 ja mal eingesetzt. Das fand ich großartig damals.
AngularJS, ja. Was war das ungefähr für eine Anwendung? Lass uns ein Bier aufmachen.
Komm, wir machen.
Vielleicht wirst du dann ein bisschen mutiger.
Ja.
Ein bisschen redseliger.
Ja, okay. Also ich habe damals.
So, wir öffnen hier das BrewDog Elvis Juice, von dem der Holger sagt, ich finde es nicht so geil.
Ja.
Ich finde es nicht so geil, was du da gekauft hast, Benedikt. Aber okay, weil du es bist, trinke ich es heute.
Ja.
Wir schütten das mal ein.
Und ja, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Wenn du mir jetzt sagst, Holger.
Ich bin ja so ein Pale Ale-Typ, ja.
Wenn du jetzt sagst, Holger, das ist das beste Bier, was ich jemals getrunken habe.
Das ist bestimmt das beste Grapefruit-Infused IPA, das ich jemals getrunken habe.
Ja.
Da bin ich mir sicher.
Boah, du gießt dir aber virtuos ein.
Ich bin halt ein virtuoser Eingießer. Ich weiß auch, wie man den Schaum richtig ins Glas bekommt.
Ich
glaube, ich habe mehr Flüssigkeit, aber du hast einfach mehr Schaum. Deshalb kriegst du noch ein bisschen noch mehr Schaum. Indem ich noch mehr einschütte. Ja.
Ja, können wir
so, dann mal dieses Grapefruit-Infused.
Oh, es riecht wirklich nach Grapefruit.
IPA.
Es riecht wirklich nach Grapefruit.
Oh, es ist richtig infused.
Ja, geil.
Nee, du hast recht, es riecht wirklich sehr grapefruitig. Und es ist von allen Bieren lustigerweise das dunkelste und das klarste.
Ja.
Also wir sind von hell nach dunkel und von trüb nach klar heute haben wir uns bewegt. Wir trinken mal. Das ist ziemlich geil, ehrlich gesagt.
Ja, nee, also.
Das ist schon irgendwo ein Fruchtcocktail.
Nee, es schmeckt besser, als ich gedacht habe. Also, es schmeckt anders, als ich gedacht habe.
Man muss dazu sagen, wir haben jetzt auch schon 3 Bier drin.
Ja,
also.
Ja, nein, AngularJS. Ich habe AngularJS 1 damals eingesetzt. Relativ früh.
Du warst also ein Early Adopter, ne?
Ja, geht, was heißt Early Adopter, aber ich kam aus dieser jQuery-Welt und fand das damals geil, irgendwie mal vernünftige Anwendungen so in JavaScript zu bauen. Ich bin ja ein JavaScript-Fan. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand schon mal gehört hat. Ich habe heute noch irgendwo in einem Kontext gehört, dass JavaScript ja schlimm ist. Mhm. Und derjenige, der das gesagt hat, ja, egal. fand ich also ganz geil. Dann habe ich es aber irgendwie aus den Augen verloren, so Angular so ein bisschen. Und war eher so mehr Richtung React dann jetzt halt in letzter Zeit unterwegs und habe jetzt aus Gründen in letzter Zeit ein bisschen was damit zu tun gehabt. Also so ganz kurz. Und es hat mich nicht mehr so abgeholt, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht, muss ich dem noch ein bisschen mehr Zeit geben.
Also du hast React.js gemacht und dann eine längere Phase jetzt, in der du hauptsächlich React gemacht hast.
Genau.
Und in dieser längeren Phase, in der du React gemacht hast, hast du ja auch deine Cucumber.js-Reise begonnen und hinter dich gebracht?
Ich glaube, der Hauptunterschied zwischen React und Angular ist ja, React ist ja eher eine Bibliothek und Angular sieht sich als Framework. Wir hatten letztens ja schon mal so Framework versus Bibliothek-Diskussion.
Ja.
Und ich glaube,
mich mit deiner komplett akademischen Definition mal hier richtig an die Wand geredet hast.
Ja, selbstverständlich. Also ich sehe bei uns zu Hause immer noch diese Flecken an der Wand, die du einfach an der Wand geklebt hast. Diese Framework-Key-Nisch hat ja seine Vorteile und seine Nachteile. Das heißt, du hast ja, das Ding kann ja out of the box schon wahnsinnig viel mehr als du jetzt, das musst du mit React alles zusammen konfigurieren. Das bin ich jetzt gewohnt.
Ja, bei React ist eher so ein bisschen wie, man muss in so einen Laden gehen und sich für die richtigen Produkte entscheiden.
Genau, ne? Genau. Und bei Angular hast du schon relativ viel dabei. Mhm. Und ich bin jetzt ja eher so gewohnt, das zu tun. Also gewohnt, dieses in den Laden zu gehen und sagen, nee, hier den Hammer und hier den Meißel und jetzt bitte noch hier den Eimer dabei. Was man bei Angular erstmal so nicht macht.
Ja.
Und das hatte mich jetzt, als ich da letztens nochmal drüber gestolpert bin, so ein bisschen irritiert. Mhm. Also wenn du so mit dieser Denke dran gehst, nee, aber ich möchte jetzt, hier ist ganz cool, jetzt hier, ich möchte jetzt, also hier die drei Viertel, finde ich cool, aber ich möchte jetzt noch hier um das Ding möchte ich jetzt noch was anderes drum haben, dann passt das schon. Mhm. Das geht erstmal so nicht. Das geht wahrscheinlich schon, aber da muss man schon viel tiefer drin sein, als ich das bin.
Also man merkt, du möchtest dich hier politisch korrekt verhalten und nicht den nächsten Shitstorm abbekommen. Mir ist das egal. Deshalb kann ich ja einfach mal was aus meiner Erfahrung erzählen. Ich habe nämlich in der Frühphase von Angular 2 auch mal damit gearbeitet und ich muss sagen, ich fand es ein Graus. Da muss man irgendwie, wenn man was testen will, hat man irgendwie Testbed und dann mach mir hier irgendwie meine Anwendung. Man kann einfach keinen Test schreiben, ohne da irgendwie ein halbes Framework hochzufahren und ran will, da muss man immer irgendwie an irgendwelche Services, muss man dann da irgendwie ran und irgendwie sich da reinhacken und
Das mit dem Testbed fand ich gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Das ist ja, also das wird's ja in React irgendwie über Enzyme machen. Also grob. Fand ich jetzt nicht so schlimm, das zu tun. Also generell das Konzept von so einem Testbed, wo ich jetzt meine Anwendung instanziere und mir vielleicht irgendwie die Möglichkeit habe, noch mir irgendwie Mock-Services reinzuschmeißen. Mhm. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Nur, wo ich drüber gestolpert bin, war beim Testbed zum Beispiel, dass ich, dass das Testbed nicht kontextlos funktioniert. Zumindest ist das mein Standgrad. Also ich bin Angular relativ low-level unterwegs. Also ich muss das schon, um das Testbed hochzufahren, brauche ich schon diverse Dinge, die Karma mir jetzt bereitstellt, so in der Default-Config. Also die meine diese CLI, die dabei kommt, einfach mitliefert. Aber da bin ich jetzt schon wieder auf ganz dünnem Eis. Mhm. Da bin ich jetzt einfach bei React auch, glaube ich, zwei, drei Schritte weiter, als es das angeht. Mhm. Aber ist da ist schon eine kleine Komplexität, die da mitkommt.
Okay.
Aber generell so die Gedanken des Testbeds, quasi die Applikation selber dann in der Hand zu haben, fand ich generell von der Abstraktion nicht so schlecht.
Was sagst du denn zu dem Thema, dass man bei React eher das Gefühl hat, dass man so eine Art Templating macht? Mhm. Man hat halt vom Code komplett getrennte Templates, soweit ich mich erinnern kann.
Bei, nee,
anders. Sorry, ja, andersrum, ich meine bei Angular. Ja. Hast du vom Code getrennte Templates.
Ja.
Und bei React ist ja der Code, der hat ja quasi diesen JSX Precompiler oder wie auch immer
da dabei. Da bin ich drüber gestolpert, fand ich umständlich. Also das war bei mir, glaube ich, wie bei allen JSX, war am Anfang, oh mein Gott, ist das jetzt JSP on Steroids? Mhm. Weil ich da direkt irgendwie Zeug mitmachen kann. Mittlerweile bin ich es gewohnt und ich finde es auch nicht schlimm. Was heißt nicht schlimm? Ich finde es sogar gut, weil man da relativ flexibel seine Views halt zusammenstöpseln kann.
Ja, nochmal für die Zuhörer, also JSX ist im Endeffekt, ist das ein Preprozessor für JavaScript-Dateien?
Ja, jein. Also ich schreibe in JSX, schreibe ich quasi JavaScript, aber ich kann in so einem JavaScript kann ich quasi HTML-isch, ich kann Text auch schreiben.
Genau, also kannst du quasi spitze Klammern setzen und schreibst dann wirklich HTML-Text dahin. Ja,
also ich vermische JavaScript und HTML so ein bisschen. Aber genau. diese Skripte werden in so einem Preprozessor aufgelöst durch Function Calls. Mhm.
Genau, das heißt also, bei React habe ich irgendwie so React-Komponenten, die JavaScript-Code enthalten und dann gibt es immer so eine Render-Methode oder wie auch immer die heißt. Ja. Und da schreibe ich Code, der so aussieht, als ob es HTML-Code wäre. Mhm. Der wird aber hinterher im Prinzip übersetzt und in Function Calls übersetzt. Genau.
Weil ich da halt so eine Idee vom Virtual DOM habe. Also ich schreibe nicht da nicht wirklich HTML, ich schreibe nicht wirklich aufs DOM drauf, sondern ich hab irgendwie noch so eine Abstraktionsschicht, die dazu führt, dass ich Updates, also React hat die Grundannahme, dass Schreiben ins DOM teuer ist und dass das Ändern in dieser Abstraktionsschicht darüber etwas weniger teuer ist und dass React selber diese Änderungen so toll machen kann durch so einen Diffing-Algorithmus, dass das hat ganz gut funktioniert.
Wobei das ja jetzt auch kontrovers mittlerweile ist, oder? Ob das wirklich so ist? Gibt es da nicht dieses neue
Svelte?
Ja, das sagst Svelte. Du. Weil, was ist das denn hier? Wir machen alles auf dem auf
ja, dem ja, gibt immer irgendwie. Das wollte ich mir auch immer noch mal angucken, habe ich jetzt nicht. Gibt neuen Concentric-Blogpost dazu.
Ah, okay.
Den muss man sich durchlesen. Kollege, gut,
das heißt, hier
Fellow-Podcaster Daniel hat den geschrieben.
Nächste Folge, da könnt ihr ruhig mal eine Podcast-Folge drüber machen.
Ne? Ich denke
da
auch,
könnt ihr sich selber interviewen.
Ja.
nee, schade, hat er eigentlich schon länger jetzt keine Folge mehr gemacht, ja. Aber nächste Folge also über Svelte und du erzählst was darüber, weil du dir den Blogpost durchliest.
Ja.
Ich wollte noch kurz zu Ende führen, demgegenüber ist es ja bei Angular so, dass du quasi ein Template hast, das reines HTML ist. Und du bindest da so eine Art Modell dran, kann man das so sagen?
Ja,
so wie genau. Ich das verstehe.
Ja, fand ich jetzt, ich kannte das von Angular 1, fühlt sich jetzt für mich aus der React-Welt kommt ein bisschen umständlich an. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass das Leute das gut finden.
Ja, ich glaube, das Problem, was du bei diesem Templating immer hast, ist, dass weil du hast natürlich bei dem Templating auch eine bestimmte Template-Sprache.
Ja, genau.
Das heißt, du musst eine zusätzliche Sprache lernen und die Sprache, die du lernst, also zum Beispiel gibt es dann irgendein Konstrukt, mit dem du ein if machen kannst oder mit dem du eine Schleife machen kannst.
ng-if.
Genau, ng-if. Das ist dann aber nicht so mächtig, wie direkt JavaScript zu schreiben. Ja. Das heißt, in React hast du halt die ganze Mächtigkeit von JavaScript an der Stelle, wo du deine Komponente renderst. Bei Angular hast du halt, gut, da kommen jetzt wieder, da kannst du eine eigene Direktive schreiben und ja, kannst du alles machen. Ja, keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, da werden wir jetzt keine definitive Antwort zu finden.
Wir wollen ja nicht die definitive Antwort, wir wollen einfach nur Holgers Antwort.
Ich sage mal so, ich bin nach wie vor React-Fanboy. Also aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass es Leute gibt, die Angular sehr geil finden.
Ja, vielleicht ist es besser, wenn man vielleicht noch nicht so tief im ganzen JavaScript-Ökosystem drin ist und einfach so eine One-Fits-All-Lösung irgendwie haben möchte.
Ja, ich meine, mittlerweile ist es ja so, es gibt eigentlich 2 bis 3 Platzhirsche, also React, Angular, vielleicht Vue noch so ein bisschen, obwohl das auch so ein bisschen abebbt gerade gefühlt.
Meinst du Vue?
Vue. Ja. Vue. Vue. Also von dieser ganzen Framework-Explosion ist ja nicht so wahnsinnig viel mehr übrig geblieben. Also es gibt jetzt diese beiden, nur so ein paar Nischen. Keine Ahnung, hier Hyperlinks von diesen Rails-Leuten.
Also gibt es auch noch dieses Aurelis, dieses Web Components Ding.
Aurelia.
Aurelia, ja.
Ja, das ja, gibt auch noch, was irgendwie so ein bisschen auf Knockout noch basiert.
These. Ja. Web Components ist ja so eine Art neues Ding, was kommt.
Ganz, ja, ganz dünnes Eis jetzt, ja.
Erleben wir dann die nächste Framework-Welle?
Ja, weiß ich nicht. Es gibt ja hier mit Stencil schon was so ein bisschen auf Web Components aufsetzt. Da könnte der Kollege Sebastian jetzt noch ein bisschen was erzählen. Mhm. Weiß ich nicht. Web Components sind noch nicht so richtig bei mir angekommen. Web Components sind für mich so ein Thema wie Linux. Wie Linux auf dem Desktop.
Okay.
Aber ja, das ist garantiert ganz cool, aber so richtig angekommen ist noch nicht.
Ich habe das Gefühl, wir brauchen mal so eine Blick in die JavaScript-Glaskugel-Folge, wo du einfach mal erzählst, was so die nächsten 5 Jahre in JavaScript sind. Wie
das,
so
weiß, das weiß doch niemand. Das weiß doch niemand.
Das ist ja der Blick in die Glaskugel.
Ach so.
Ja.
Das war jetzt nicht kontrovers genug, oder?
Nee, ich fand's gut.
Ja.
Ich habe ja auch ein bisschen, habe ja auch meine Meinung dazu gesagt.
Und, ja.
Ich fand's gut.
Wir sollten alle mehr jQuery machen.
Ich sag mal so, für kleine Dinge ist das vielleicht manchmal auch okay. Ja, der Holger sagt nichts mehr. Deshalb sage ich einfach mal, dass wir, glaube ich, durch sind für heute, oder?
Ich glaube, wir sind durch, ja.
Ja. Wir sind auch mit dem Bier irgendwie durch. Wir sind mit uns durch, wir sind mit den Themen durch.
Mhm.
Und insofern.
Wir sind mit jQuery durch.
Wir sind mit jQuery durch. Würde ich sagen, wir sind durch den Virtual DOM durch. Mhm. Wir entlassen die Hörer mal in die nächste Woche.
Ja. Habt ihr, wie findet ihr das, was wir gerade erzählt haben? Seht ihr das ähnlich? Seht ihr das komplett anders? Ist das irgendwie was euch Spaß gemacht hat? Schreibt es uns in unsere Kommentare. Wir wünschen euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Kannst du die Frage bitte nochmal stellen?
Ist das eigentlich so, dass du unsere Präproduktionsaufnahme einfach immer stumpf hinter die Folge knallst? Mir ist das jetzt aufgefallen und das setzt mich ja schon in der Voraufnahme unter Druck dann.
Du prangerst das an, habe ich das Gefühl.
Weiß ich nicht. Das ist ja auch manchmal ein bisschen witzig, was wir da so erzählen. Manchmal auch nicht.
Also um deine Frage vom Anfang zu beantworten, ja. Nein, nur wenn es was qualitativ Hochwertiges und Lustiges zu hören gibt, weil ich möchte auch, dass die Leute sich den Abspann komplett anhören.
Ja.
Die Credits, weißt du?
Die Credits. After-Credit-Scene.
Genau, man macht ja eine After-Credit-Scene, damit die Leute sich alle Namen durchlesen.
Braucht man auch eine Mid-Credit-Scene jetzt? Wir könnten sowas einfach mitten in der Folge einbauen.
Wir könnten das mitten in der Folge einbauen und wir sollten auch im Abspann verlesen, wer an der Entstehung der Folge beteiligt war.
Ja, ich bin lauter als du.
Ja. Das ist übrigens etwas, was die Leute eigentlich in jeder After-Credit-Scene hören. Dass man sagt, ich bin lauter, ich bin zu leise, ich muss mal hier kurz drehen.
Ja, das ist so, ja. Aber ich möchte kurz festhalten, es gab heute in der Präproduktion, gab es andere Chips. Mhm. Es gab keine, was haben wir so ein Chips frisch? Nee, was haben wir?
Das sind die Autogate FM Signature Chips, sind natürlich die Funny frisch ungarisch.
Das ist richtig, aber es gab heute irgendwelche.
Ich möchte mal kurz festhalten, alle Leute da draußen, sollten wir irgendwann mal von irgendwem irgendwohin eingeladen werden, um einen Vortrag zu halten, dann erwarten wir im Backstage-Bereich, in unserem privaten Backstage-Bereich, dass da Funny Frisch ungarische Chips liegen.
Ja, und wie Mariah Carey, will ich nur M&M's haben, aber nur die roten?
Ja, ich meine, die anderen schmecken alle scheiße.
Ja, und auch nur die in ihren roten Gummibärchen. Weil ja. Nee, aber es gab es gab hier Dings-Chips, da habe ich nur Bugles, Bagels, irgendwas so sahen aus wie so Ice-Cream-Cones. Mhm. Eishörnchen? Eishörnchen? Hörnchen, Eishörnchen, ja. Wie sagt man auf Deutsch? Ich weiß nicht, Eishörnchen vielleicht, ja. Mhm.
Haben sie denn geschmeckt? Haben sie gemundet?
Die waren lecker, ja.
War mal eine gute Abwechslung, ne?
Ich fand gut, aber du bist ja bei mir so ein bisschen pingelig, was so Chips angeht.
Ist das so?
Ja, ich hab dir letztens mal die Currywurst-Chips kredenzt und da hast du gesagt, Currywurst-Chips sind keine ungarischen Chips, geh mir weg damit. Echt? Und du hast sie, glaube ich, auf den Teppich gespuckt.
Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Ja, du bist ein bisschen durchgedreht. Du hast halt wie so ein kleines Kind, hast du auf dem Boden gesessen und getrommelt.
Ja.
Ungarisch! Ungarisch!
Ja, ich glaube, das hört sich doch gut an.
Ja.